Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA, because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy, you're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Neben dem Jungen, der überlebte, gibt es auch den Jungen, der niemals erwachsen werden wollte. Und genauso wenig ist er popkulturell tot zu kriegen, noch sehr, sehr viel länger. Und damit geht es heute um Peter Pan und Wendy, eine weitere Neuauflage der altbekannten Geschichte von J.M. Barrie, einmal mehr umgesetzt von Disney, allerdings nur auf Disney Plus. Wenn ihr das hier hört, könnt ihr euch schon selber ein Bild davon machen. Wir durften den Film allerdings vorab sehen, dürfen aber jetzt erst hier offiziell drüber sprechen. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, ich brauche mich gar nicht groß vorzustellen, und jemand, mit dem ich schon lange nichts mehr gemacht habe, der jetzt auch zuletzt nicht mehr so häufig zu hören war, aber erstmal wieder hier. Manche kennen ihn vielleicht noch von den Herr-der-Ringe-Besprechungen. Hi, Lasse.
Hallo. Ja, so lange ist es ja nun auch nicht her.
Ja, schon ein bisschen.
Hab schon Zeug gemacht hier und da.
Ja, das Jahr ist ja noch nicht so alt. Ja, wir haben das Vergnügen, den Film heute zu besprechen. Wir durften ihn, wie gesagt, schon vorab als Screener sichten. Und ja, das Presseembargo läuft bis zu dem, oder ist dann kurz nach dem Zeitpunkt gefallen, oder nee, kurz vor diesem Zeitpunkt jetzt hier gefallen, wo ihr das hier auf die Ohren bekommt. Das ist normalerweise nicht so ein gutes Zeichen, ne?
Mhm. Ja, also kann alles Mögliche bedeuten, mhm, manchmal. Halt manchmal irgendwie halt, oh, wir wollen keine Spoiler oder wie auch immer. Und in anderen Fällen ist es, das Studio macht sich eventuell Sorgen. Also es können verschiedene, mhm, Faktoren sein.
Ja, so meistens ist es natürlich eher so bei Kinostarts, ne? Also ich kann mich noch erinnern, Rambo 5, da fiel das Embargo auch am Starttag um 9 Uhr morgens. Und ja, das war wohl nicht ganz unberechtigt. Mehr dazu im Rambo 5-Cast mit Stu. Also die Gründe kann man sich wohl so zusammenreimen, insbesondere was den Fakt betrifft, dass das Ganze hier ja rein online veröffentlicht wird. Wenn man sich auch so die Kommentarspalten und Like-Dislike-Verhältnisse auf YouTube zu dem Film hier ansieht. Aber sag uns doch erstmal, für diejenigen, die noch nie irgendwas von Peter Pan gehört haben könnten, worum es hier eigentlich genau geht.
Ja, das Problem ist, für die Leute ist dieser Film auch nichts, weil der nichts ist für etwas, die noch nie was von Peter Pan gehört haben, ist das Problem. Mhm. Aber an sich geht es um einen Jungspund namens Peter Pan, der aus dem magischen Land Nimmerland kommt, dorthin geflohen ist, weil er nie erwachsen werden wollte. Und er nimmt Wendy, ein Mädchen am Rande des Teenager-Daseins, so könnte man sagen, und ihre beiden Brüder, John und Michael, mit nach Nimmerland, wo sie gegen die Piratenbande rund um Captain Hook kämpfen, in diesem Fall hier gespielt von Jude Law. Und das ist eigentlich alles, was dieser Film übernimmt, so gesehen jedenfalls von der Grundprämisse der Geschichte. Eigentlich steckt da noch einiges mehr dahinter. Aber natürlich auch, was der Film übernimmt, ist diese Angst vor dem Erwachsenwerden an sich, was ja Wendy überhaupt motiviert, mitzukommen, originalerweise. Und dass sie halt es vermisst, mit ihren Brüdern zu spielen und so weiter. Und das wird hier definitiv auch thematisiert. Ja, aber ansonsten ist da nicht viel beibehalten worden, abseits davon, dass es verlorene Kinder gibt und eben auch eine Fee namens, ich glaube, sie hieß dann jetzt auch Tinkerbell hier in der Version. Genau, und ansonsten ist aber vieles, vieles anders. Das hier ist kein Remake, sondern es ist einfach eine neue Version, die man halt wirklich abseits von dem Zeichentrickfilm eben auch dann anschauen kann. Mhm. Das Problem ist eben, wie gesagt, ich glaube, das Problem liegt darin, dass dieser Film ist, der ist nichts für Leute, die noch nie was davon gehört haben, weil ich glaube, das Problem von dem Film ist, dass die dass die davon ausgehen, dass ihr das alles kennt. Mhm. Und entsprechend sparen die Details aus, die eigentlich wichtig sind zum Verständnis von bestimmten Sachen.
Ja, Neuinterpretation würde es in meinen Augen schon treffen.
Ja.
Ich hatte ja schon erwähnt, der Film ist ja im Vorfeld schon relativ, ja, bombardiert worden mit, ja, muss man leider sagen, in Teilen Hass und Missgunst aufgrund der Besetzung und von wegen, warum brauchen wir jetzt schon wieder ein Disney-Remake und, man hat ja auch diesen alten Film dann noch irgendwie im Kopf hier, ist ja einer der großen Disney-Klassiker von 1953. Den habe ich jetzt in Vorbereitung auf den Film tatsächlich auch noch mal gesehen und auch noch mal Steven Spielbergs Hook von 1991, der ja auch noch sehr in den Köpfen steckt. Und das kann ich schon mal sagen, weil sich ja alle so aufregen über diverse Besetzungen. Dann schaut euch mal den Hook-Film an. Weil der ist nämlich durch die Bank, sowohl was die verlorenen Jungs als auch die Piraten angeht, divers besetzt. Also da war ich sehr überrascht, weil heutzutage ja überall so getan wird, als sei früher die Darstellerriege nur über weite Strecken weiß gewesen, ne?
Ja, genau. Nee, ich mag die verlorenen Jungs dort sehr gerne in Hook. Mhm. Die Gruppe ist ja allgemein dort sehr viel größer. Es ist halt sehr, sehr angewachsen und so. Und ja, ich mag die Gruppe der Tiere. Ich mag die Figur des Rufio. Ich mag die Idee von dem Film an sich. Ich mag den Film an sich sowieso. Ich finde, dass Spielberg hat da was richtig Schönes gemacht. Ich finde, das ist eine coole Idee gewesen. Er krankt hier und da ein bisschen an dem typischen 90er Spielberg-Schmalz.
Ja, ja.
Gerade im Finale, weil so die ersten zwei Drittel sind psychologisch ziemlich interessant und sobald Robin Williams dann wirklich zu Peter Pan wird, dann zieht er seine typische Comedy-Nummer ab und es wird ein bisschen ja. Aber trotzdem macht es immer noch Spaß.
Ja, würde ich mich auch anschließen. Also ich habe halt festgestellt, also ich fand das halt so interessant, dass alle möglichen Leute, die jetzt diesen Film mir abgelehnt haben, erstmal gesagt haben, ja, also jetzt gucke ich mir erstmal den schönen Zeichentrickfilm von 1953 an oder aber Hook, wo ja die Welt noch total in Ordnung war und dann gucke ich mir den Film so an und denke mir so, nee, der große Unterschied ist es auch nicht. Auch, dass sich drüber mokiert wurde, dass der Film jetzt nicht mehr Peter Pan, sondern Peter Pan und Wendy heißt. Breaking News, das Buch beziehungsweise das Theaterstück, worauf das Ganze basiert, hieß auch schon Peter and Wendy. Ja, also ja. Wer dahinter jetzt irgendwie, was weiß ich, es dauert ja wirklich keine zwei Sekunden, dann kommen irgendwie Leute an mit Woker Agenda, was auch immer das sein soll, müssen wir jetzt aber auch nicht so im Detail hier ausführen. Ich war jedenfalls gespannt auf diesen Film aus einem einzigen Grund, nämlich wegen dem Regisseur. Wie war es denn bei dir?
Das war auch der Grund, warum ich so teilweise neugierig war, aber ich muss sagen, ich habe abseits von seinem Pete's Dragon Reimagining auch nichts von ihm geschaut. Und aber ich weiß, was er ist, ich weiß, was er macht. Und entsprechend, dass er halt hierfür dann zu Disney zurückkam, dachte ich mir, okay, mal schauen, was da eventuell draus wird. Aber das war auch ja der einzige Aspekt, warum ich halbwegs irgendwie neugierig war. Aber wäre der jetzt ins Kino gekommen, wäre ich da auch nicht reingegangen. Wenn ich ihn jetzt ohne dass ich halt den Pressescreener. Dann hätte ich ihn auch geschaut auf Disney Plus, weil hey, kostet mich nichts. Mhm. Aber so ist es mir noch ein bisschen lieber gewesen, glaube ich.
Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, David Lowery, der Pete's Dragon bzw. Elliot der Drache gemacht hatte. Ein Film, wo ich mir erst dachte, wofür braucht man den? Und wo ich ihn dann gesehen habe, fand ich ihn ziemlich, ziemlich großartig. Ist in meinen Augen, und das sage ich hier und jetzt erneut, ist in meinen Augen das bislang beste Disney-Remake. Der ist jetzt zwar kein Meisterwerk oder was, aber das ist eine moderne Neuinterpretation, die sich einfach sehr frisch und herzlich anfühlt und eben auch einen eigenen Spin gefunden hat.
Es ist wirklich kein Remake, ja. Es ist halt wirklich benutzt ganz zwei, drei ganz grobe Punkte und ansonsten macht es ein eigenes Ding. Und in ähnliche Kerbe schlägt das hier ein bisschen, aber nicht ganz. Halt, wo es halt, wie gesagt, weil es gibt halt hier und da so leichte Referenzen an das Disney-Original, aber ansonsten nimmt es halt ein paar Elemente vom Buch und macht dann sein eigenes Ding draus. Und in dem Sinne ist es halt irgendwie Reimagining oder was auch immer.
Ja, ich würde auch den Film eher dahingehend angehen, dass dass das hier wirklich in erster Linie eine Neuverfilmung oder Neuinterpretation des Buches ist.
Ja.
Und weniger des alten Disney-Films. Und das ist wohl auch mit das Beste, wo man sich mit dem Ganzen einfach annähern kann. David Lowry hat ja zwischen Elliot der Drache und dem hier auch noch einiges anderes gemacht, sei es jetzt wirklich Arthouse-Kino wie The Ghost Story oder zuletzt The Green Knight. Den hast du ja, glaube ich, auch nicht gesehen. Den kann man auch sehr, sehr empfehlen. Kann man aktuell auf Netflix sehen. Ist allerdings auch wirklich spezielle Arthouse-Fantasy-Kost, sagen wir es mal so.
Ja, aber der hat mich neugierig gemacht. Also, der steht auf meiner Liste.
Ja, da muss man wirklich für empfänglich sein. Also, darf man auch gerne hier in die Besprechung reinhören von Lida und Max, als der damals ins Kino kam. Der Film hier kommt ja nicht ins Kino. Er war erst für Streaming angedacht, sollte dann doch wieder ins Kino kommen und ist jetzt einfach doch wieder auf Disney Plus gelandet. Und was kann man sagen? Also ausgehend von dem, was David Lowry gemacht hat und was ich erwartet hatte, muss ich sagen, dass dieser Film vor allem eines hat, Handschrift. Und das eigentlich schon in der allerersten Szene, die wir sehen. Nämlich dieser ganze Film beginnt mit einer, wie ich finde, großartigen Plansequenz.
Ja, es ist mir aufgefallen, aber dachte ich, ja gut, wie auch immer. Okay. Aber sofort fällt halt der Look auf. Also das ist halt definitiv etwas, was der Hauptbestandteil ist. Es sieht nicht so fürchterlich billig aus, wie halt einige andere der Disney-Remakes oder irgendwie übermäßig bunt oder halt zu schlecht ausgeleuchtet oder wie auch immer. Mir gefiel der Look an sich mit diesen leichten Sepia-Tönen. Ich fand, die Qualität der visuellen Effekte war vollkommen in Ordnung. Halt jetzt nichts irgendwie to write home about, aber es war auch nichts, wo ich irgendwie dachte, oh Gott, hier ist irgendwie schlechter Digitaleffekt. Also den Eindruck hatte ich nicht wirklich. Das fand ich halt, den Look an sich fand ich schön.
Ja, es ist ja auch tatsächlich derselbe Kameramann hier am Werk gewesen wie bei Pete's Dragon auch schon, also Bojan Barzelli, der absolut herausragende Arbeit schon abgeliefert hat bei sowas wie A Cure for Wellness zum Beispiel.
Lone Ranger auch.
Genau, beide mit Gore Verbinski. Und im Vorfeld wurde der Film ja, also ja, ich muss sagen, wo ich mir dann die Trailer nochmal angesehen habe, manche Szenen wirkten schon sehr, sehr dunkel im Trailer. Im Film selber ist es mir nicht so aufgefallen. Aber gerade am Anfang fand ich den Film schon vielleicht einen Tacken zu düster. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, gefällt mir das einfach, wenn man von Anfang an ja einfach auch ein bisschen ja was Eigenes mit einbringt. Ich meine, also viele haben sich ja beschwert, ach ja, der alte Disney-Film ist ja so bunt und lustig und der hier sieht ja so düster und ernst aus und kommt dann auch noch mit böser politischer Propaganda daher, also gucke ich den nicht, ne? Das kann jeder natürlich für sich selber entscheiden. Mir hat's tatsächlich auch gefallen. Es passte eben auch zu dieser konsequent anderen Herangehensweise, ne?
Ja, durchaus. Mir kam der Film, der Rest des Films kam mir vor wie in so ein konstanter Clash zwischen dem, was Disney wollte und dem, was Lowry eventuell wollte. Hatte ich die ganze Zeit das Gefühl. Weil das Ding mit Pete's Dragon ist, dass das ein Film ist, der durchaus eher familiengeeignet ist. Aber eben einer, der auch Kindern nicht für doof hält, sondern halt von wegen hier, wir behandeln hier gewisse ernste Themen, wir sind ein bisschen nachdenklicher, melancholischer und so weiter und wir geben uns aber auch einer so mystik-zauberhaften Freude hin, wenn's passt, ne? Also all diese Bestandteile. Und hier habe ich das Gefühl, ist so viel heruntergedummt, halt auch im Vergleich zu der Originalgeschichte. So kommt's mir vor. Weil was diesem Film wirklich fehlt, ist irgendwie Edge. Was ich irgendwie erwartet hatte. Weil ich halt dachte, hey Mensch, man kann ja mal ein bisschen mehr in die Vollen gehen, in so einem gewissen Sinne, weil das Original, weil der, so sehr ich den Disney-Film mag, der nimmt wirklich die Düsternis raus aus der Original-Story. Da sind einige psychologisch interessante Aspekte im Buch, die Disney weggelassen hat, aus offensichtlichen Gründen. Kann man dem auch nicht groß ankreiden, weil, hey, das ist einfach eine Disney-Version aus dieser Zeit und für das funktioniert es ganz gut, erzählt die Story schön, lässt ein paar Sachen weg, aber wie auch immer, so ist es. Und hier halt, wo die sich da wieder drauf hätten stützen können oder was auch immer, es ist ein sehr komischer Mischmasch, von dem ich nicht weiß, ob da Kinder wirklich groß unterhalten sein werden, weil der Film wirkt so fürchterlich unentschlossen. Einmal dem Film fehlt es halt wirklich an Humor, wo ich halt, ja, man muss ja nicht alles irgendwie groß zupflastern, aber halt, es funktioniert dann funktionierendem Humor. Halt, da packen die jemanden wie Jim Gaffigan als Mii da rein und dann ist er nicht lustig. Der Rest der Piraten ist nur Staffage größtenteils. Und ansonsten halt, weiß nicht, es gibt ein, zwei Slapstick-Momente, wo es kurz funktioniert. Und daneben auch, und zu schade auch um Tinkerbell, weil ich fand, die Schauspielerin hat das wirklich sehr, sehr schön und charmant gemacht, aber andererseits denke ich, das ist auch die falsche Herangehensweise, weil das ist nicht der Charakter. Und klar, man kann Sachen anders machen. Ich finde auch, Julia Roberts hat nicht so viel Hass verdient, wie sie abkriegt für ihre Performance in Hook, weil ich finde, da finde ich sie größtenteils sehr unterhaltsam. Aber es ist definitiv nicht die edgy Figur, wie sie im Buch ist. Und hier ist sie einfach nur, wird sie ab und zu eingeblendet und hey, sie ist die nette Fee.
Ja.
Und sie wirkt einfach viel zu nett, ist ein bisschen das Problem. Und klar kann man es anders machen, aber das Resultat ist, ihr Charakter fühlt sich so nichtssagend an dadurch. Was echt schade ist, weil ich mochte ihr Design, ich mochte die Performance an sich. Und das gilt auch für den ganzen Rest des Casts, meiner Meinung nach.
Boah, Jude Law würde ich da zum Beispiel ausnehmen. Und Eva Anderson auch, die ja Wendy spielt, wo unser Chef Andy in unserem Trailer-Format, also Reaction-Format Trailerama, wo man auch sehr gerne reinschauen kann auf Twitch oder auf YouTube, wo er meinte, dass ihn die Wendy an eine junge Mila Jovovich erinnert. Und der größte Witz des Ganzen ist, sie ist tatsächlich die Tochter von Mila Jovovich und Paul W.S. Anderson.
Ja, und das Witzige ist, ich habe erst vorhin festgestellt, dass ich sie schon im anderen Film gesehen habe, und zwar in Black Widow.
Ach, okay, ja. Ach, hat die.
Da spielt sie die junge Natascha tatsächlich, ach, okay. Ja.
Ja, gut, das war ja nur eine kurze Szene.
Ja, aber das ist wirklich halt ja irgendwie so ein 10-minütiger Prolog oder wie auch immer. Und halt, ich dachte, oh Mist, aber ich habe sie echt, ja, ich habe sie da erst nicht erkannt. Aber hier fällt sehr viel eher aus, dass sie ihrer Mutter ähnlich sieht, ja.
Ich fand sie auch tatsächlich gar nicht verkehrt. Also, die hat ein Gesicht, was die Kamera liebt, sage ich mal. Sie haben ihre Rolle tatsächlich auch aktiver gestaltet als in dem alten Film. Weil, wo ich den jetzt noch mal gesehen habe, in dem alten Film wird tatsächlich sehr, also wird sie teilweise schon rücksichtslos von Peter behandelt, beziehungsweise eigentlich nur freundlich, wenn er irgendwie Interesse an ihr hat. Und da nicht irgendwie die nächstbeste Meerjungfrau angeschwommen kommt und sie dann plötzlich Luft ist. Da ist sie zum einen, gibt sie zum anderen mehr Kontra und zeigt das auch auf, was Peter Pan eigentlich führt. Also das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, auch im Hinblick auf die Vorlage. Peter Pan ist eigentlich ein ziemlicher Poser.
Oh ja, no. Oh ja, das ist definitiv ein Bestandteil davon. Und das kommt hier auch durchaus ein bisschen rüber. Mein Problem sind weniger die Performances größtenteils, wo ich halt teilweise das Gefühl hatte bei Jude Law, er weiß nicht exakt, wie er es spielen soll. Und es meandert so ein bisschen. Ich glaube, Jude Law ist nicht so gut mit Villain-Parts. Die einzige Ausnahme ist Road to Perdition, wo er extrem finster und gruselig ist. Aber da ist halt er auch in dem Sinne Henchman-Type, der halt irgendwie so zum Main-Villain wird. Ansonsten hat er mich nie groß überzeugen können in dieser Art von Rolle. Sei es jetzt King Arthur, Legend of the Sword oder aber sein Sprechpart in Rise of the Guardians. Und hier wirkt es irgendwie so unentschlossen. Wo ab und zu ist so leicht charmant, teilweise so ein bisschen Richtung Comedy. Aber es ist so irgendwie so nichtssagend. Und das trifft weniger auf die Performances zu, als vielmehr auf die Rollen. Hm. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl hattest. Mir kommt es vor, als wäre dieser Film runtergeschnitten von einer 3-Stunden-Fassung.
Boah, würde ich jetzt nicht sagen. Also, es fällt allein schon auf, dass der relativ kurz ist gegenüber anderen Disney-Remakes. Und das Paradoxe ist ja, also wie gesagt, ich habe den alten Film jetzt sehr präsent, den von den Zeichentrickfilm von 1953. Und der ist ja auch jetzt nicht unbedingt, wer weiß, wie handlungsreich. Ja. Und eigentlich auch relativ episodenhaft, was natürlich auch durch die Vorlage bedingt ist. Aber der neue Film hat ja eigentlich noch weniger Handlung.
Ja.
Also er lässt viel weg, beziehungsweise deutet viele Sachen allenfalls mal an. Was ich aber gar nicht verkehrt fand, weil dadurch konnte man sich sehr auf das, was im Zentrum eigentlich passiert, konzentrieren. Und das ist eben Jude Law, Wendy und Peter Pan. Wobei ich auch sagen muss, Peter Pan, das hat mich so überrascht. Die kommen, kurz nachdem die im Nimmerland ankommen, ist Peter Pan für eine ganze Weile abwesend. Das war irgendwie irritierend.
wo ich schon überlegt hatte, ziehen sie das jetzt durch bis zum Finale? Und dann quasi Wendy wird die neue Anführerin für eine Weile. Und dann halt kommt er relativ zügig wieder. Aber es dauert schon so um die 10 Minuten, bis er dann kommt mit einem sehr schönen Auftritt auch. Ich fand die Enthüllungsszene dann fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Aber ansonsten war ich kurz auch überrascht. Oh ja, das wo ich halt dachte, eventuell ziehen sie das ein bisschen durch, was den Titel noch ein bisschen mehr rechtfertigen würde. Aber so rechtfertigt sich das auch schon. In der Art und Weise, wie Wendy hier ein bisschen hochgebieft wurde. Aber das Ding ist, weil ich das Gefühl habe, ist, wo ich halt nirgendwo sagen kann, oh, die Performance war schlecht oder wie auch immer. Ich wünschte halt nur, ich hätte mehr gesehen von allem, weil ich habe das Gefühl, keiner kriegt wirklich Zeit, sich zu entfalten. Die verbringen, wenn es hochkommt, einen Tag in Nimmerland.
Mhm.
Es ist halt wirklich super kurz eigentlich. Und das Ding ist halt, oh, das ist nicht mal so, als würden sie groß den Prolog ausbauen. Ich tun sie gar nicht. Das ist auch alles runtergekürzt. Und es ist so überhastet. Das ganze Pacing kam mir halt fürchterlich überhastet vor, wo ich mir halt dachte, wurde hier mehr geschnitten eventuell? Weil es ist halt wirklich mein Hauptproblem. Und das ist halt etwas, was ich auch schon angedeutet habe, ist, die lassen hier Details weg, die Handlungssachen erklären. Und deshalb weißt du halt zum Beispiel halt, die etablieren, oh, Hook hasst Uhren. Die beschreiben nicht, warum. Das ist einfach nur, ja, wie gesagt, ich habe was gegen Uhren. Und die erklären nicht das ganze Ding mit dem Krokodil. Und als dann für eine Szene ein Krokodil auftaucht, da denkst du dir halt als jemand, der nichts mit diesem Quellmaterial zu tun hat, denkst du dir, okay, was soll das jetzt? Halt, es wirkt einfach nur, als würde kurz so ein wildes Tier dann kommen, random. Weil daraus machen die erklären nichts von der ganzen Backstory. Von wegen halt, oh, die Hand und Krokodil und Wecker und so. Nichts! Wo ich mir halt denke, warum? Halt, das sind die Kernelemente, die man erklären muss für Leute, deren erste Berührung dieser Film ist eventuell. Halt, ich frag mich halt, wie man das da so nachlässig irgendwie versemmeln kann.
Ja, ich muss zugeben, das ist mir jetzt irgendwie nicht so aufgefallen. Vielleicht auch, weil es, so ikonografisch ist. Oder einfach bekannt ist. Ich meine, klar, natürlich kann man jetzt auch nicht immer alles voraussetzen. Aber also so bewusst als Lücke ist mir das jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
Ich meine, man muss ja auch nicht alles jetzt groß ausschmücken. Genauso wie halt, man braucht ja nicht in jedem Superman-Film braucht man jetzt eine Sequenz wie Krypton explodiert. Oder man muss nicht die Hintergrundstory von Spider-Man, man muss es nicht dann ausführlich zeigen, wie von der Spinne gebissen wird. Aber ihr müsst irgendwie etablieren, ey, übrigens, ich habe diese Kräfte, weil ich von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde. Und alle Spider-Man-Filme haben das irgendwie wenigstens kurz mal erwähnt. Dass du dann weißt, ah, okay, alles klar, cool. Aber halt, du musst trotzdem davon ausgehen, dass vielleicht irgendein Kind das hier schaut, was noch nie was mit dem Quellenmaterial zu tun hatte. Und so gesehen, aber das Ding ist, der Film ist auch nicht wirklich interessiert daran, jetzt diese Geschichte zu erzählen. Ist das Ding.
Nee.
Sondern es ist einfach nur, hey, wir zeigen hier ein paar Szenarien, die irgendwas mit Peter Pan zu tun haben. Und ich filme das in meinem typischen Stil. Und das war's dann aber auch schon.
Also was man merkt und was der Film auch gemeinsam hat mit David Lowery's The Green Knight, dass er solche Legendenbildung nimmt und einfach mal hinterfragt. Also Wendy zum Beispiel Peter, beziehungsweise merkt, dass der eigentlich ein ziemlicher, ja, eigentlich schon Egomane ist. Und es gibt ja auch wirklich richtig düstere Interpretationen von Peter Pan, wo eigentlich klar wird, und das kommt hier im Film für mich auch mal durch, dass er und Hook sich womöglich gar nicht mal so unähnlich sind. Und dass, wenn Hook weg wäre, Peter Pan theoretisch dessen Platz einnehmen würde. Ne? Das ist eigentlich auch sehr gelungen. Sie haben ja auch, ohne jetzt natürlich zu spoilern, sie haben ja auch ein Stück weit Origin-Geschichte von beiden einfließen lassen, die ja auch, glaube ich, schon in dem Pan von Jove Wright, glaube ich, zum Tragen kam, so ein bisschen.
Das ist definitiv da ein Bestandteil, ja. Also das ist etwas, was da der ganze Film, wo dann da ist Hook nicht Hook, sondern ja, ein anderer Charakter. Ja. Und dann am Schluss deuten sie an, wo es dann hinführt, auf eine ganz schlimme Art und Weise.
Naja, genau.
Ja, aber das ist durchaus, das hier ist nicht der erste Film, der so mit dieser Art von Backstory spielt.
Genau, also das implementieren sie hier so ein bisschen. Es hat für mich ehrlich gesagt auch funktioniert, auch weil es rein übers Erzählen ging. Da könnte man jetzt natürlich sagen, oh ja, Show Don't Tell besser, aber es hat für mich funktioniert und angenommen, man hätte jetzt noch irgendwie pathetische Rückblenden gebracht, weil, und da finde ich eigentlich hat Jude Law einen sehr guten Job gemacht. Ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass er irgendwie in Richtung Comedy geht. Und er verleiht dieser Figur auch etwas, was man aus der Vorlage kennt und was zwar auch im Disney-Film durchaus vorkommt, sogar im Hook-Film von Spielberg, aber was dann immer wieder halt mit Übertreibung und Klischees und Klamauk gebrochen wird. Nämlich, dass Hook eigentlich ein sehr melancholischer Charakter ist an für sich. Auch mit einer gewissen Todessehnsucht sogar.
Ja, das ist halt etwas, was die Version von 2003 so viel besser hinkriegt. Weil sie sich da auch sehr viel mehr Zeit nehmen. Weil sie da irgendwie die Verfilmung von 2003, die ich auch öfter gesehen habe, tatsächlich im Kino, weil sie mir auch sehr gut gefallen hat.
Ja, mit Jason Isaacs, ne? Na, Doppelrolle.
Ja, genau, Jason Isaacs. Und da finden sie aber diesen Fokus, wo sie halt gesagt haben, wo wollen wir den Fokus setzen? Und da haben sie gesagt, wir wollen ja tatsächlich wirklich eine wachsende Beziehung so auf diesem Weg zum erwachsen werden halt zwischen Peter und Wendy haben. Und das soll der Anker sein. Und alles andere ist relativ ähnlich wie im Buch mit hier und da ein paar Freiheiten und so weiter und so fort. Und da denke ich mir, nee, wunderbar. Das ist eine gute Vorgehensweise, um die Verfilmung in irgendeiner Form besonders zu machen. Einfach auch die Performance ist zwar gut und der Score, alles wunderbar. Und hier ist es so ein Mischmasch, wo ich mir denke, ab und zu versuchen die so ein bisschen vorzustoßen in diese psychologischen Sachen. Aber dann finde ich, wird dem allen nicht genug Raum gegeben oder es ist allgemein nicht interessant genug. Mhm. Und dann gefiel mir auch der Look von Hook nicht wirklich. Ich fand, er sah viel zu sehr aus wie generischer Pirat einfach nur. Und ich meine, ja klar, man kann irgendwie vom Originaldesign ein bisschen abweichen, aber hier in dem Fall fand ich es irgendwie ein bisschen unterwältigend.
Ja, soll es vielleicht halt auch sein. Weiß ich nicht. Also sehe ich jetzt persönlich nicht so. Ich fand Jude Law eigentlich ziemlich gut. Der hatte auch eine gewisse Präsenz in einigen Szenen. Klar, der Film ist jetzt auch nicht, wer weiß wie lang. Hook zum Beispiel, ich war total erstaunt, wie elendig lang der geht. Der geht ja wirklich fast 2,5 Stunden.
Ja, du brauchst auch eine gewisse Zeit, um das entsprechend zu erzählen.
Ja, man kann dem Film mir durchaus ankreiden, dass er irgendwo ein bisschen handlungsarm ist. Auf der anderen Seite weiß ich es aber auch zu schätzen, wenn man mit der wirklich x-ten Verfilmung des immer gleichen bekannten Stoffes oder weithin bekannten Stoffes, wenn man da auch sich einfach mal traut, Schwerpunkte zu verschieben oder zu setzen oder eben auch Sachen einfach wegzulassen. Vor allem Sachen, die jetzt auch nicht so wahnsinnig essentiell sind. Auf der anderen Seite fällt es auf, dass es die Aspekte sind an dem alten Film, die aus heutiger Sicht halt wirklich problematisch sind. Also ich habe den ja, wie schon gesagt, jetzt noch mal geguckt. Und also die Darstellung der hier damals noch Indianer, heute eher indigener Ureinwohner, ist verdammt schwierig in dem Film.
Aus heutigen Kontext, genau. Damals haben sie sich halt nichts bei gedacht. Das ist eine Sache. Und da gab es noch einen anderen Aspekt von dem Film, der doch irgendwie.
Ja, hier Tinkerbell, dass die halt eigentlich keine wirkliche Funktion innerhalb der Geschichte hat. Und das, ja, könnte, also da erweist sich möglicherweise die Diversität vielleicht auch als Segen und Fluch, weil man es sich wahrscheinlich nicht traut, wenn man schon so eine ikonische Rolle mit, also die ist ja wirklich ikonisch, auch über den Film hinaus, weil die ist ja Teil des Disney-Logos seit immer.
Und sie hat unfassbar viele eigene Spin-off-animierte Filme und so weiter, also wo sie auch
genau, auch
ein ganz anderer Charakter ist, aber hey, kann man machen, wie auch immer.
Ja, und sie haben halt ihren, also ich würde nicht sagen, dass sie ihren Charakter geändert haben, sie haben ihn halt so ein bisschen, also die ist halt nur dabei. Und sie haben sich nicht getraut, und das ist jetzt halt die Frage, vielleicht auch aufgrund der Schauspielerin, die ja irgendwie iranische Wurzeln hat. Das vielleicht, weil der Charakter ist ja in der Vorlage und in dem alten Film sogar einfach negativ besetzt. Ich meine, die verhält sich teilweise wirklich wie eine rachsüchtige Psychopathin, muss man leider einfach sagen.
Ja, das Ding ist, dass sie ja auch einen gewissen Arc hat innerhalb der Geschichte. Und halt, aber sie sehr viel eher halt hat so diese neidvolle Guardian-Funktion für Peter Pan und versucht ihn zu beschützen und ist vielleicht ein bisschen verknallt in ihn, aber nicht so direkt. Halt, wie gesagt, ich fand die Interpretation in dem 2003er-Film, ich finde, der hat das sehr, sehr gut hingekriegt. Wo einmal grandiose nonverbale Performance von Ludivine Senier dort sowieso. Und ich finde halt, im Fall von Hook, da haben sie es halt ein bisschen übertrieben in eine bestimmte Richtung, wo ich mir dachte, okay, das ist irgend so ein Vertragsding. Und ja, Julia Roberts, wie auch immer. Arme Frau, das ist war kein leichter Dreh für sie und das war auch für Spielberg nicht leicht. Ja, aber not hier, aber ist es so, das ist schon so schade, es ist so nichtssagend, wo man halt keine Ahnung, wenn er die Rolle in irgendeiner Form ändert, dann macht sie in irgendeiner Form so, dass sie ein bisschen interessanter ist, als so, dass sie halt einfach nur die nette Fee ist, die irgendwie dabei ist. Und das trifft leider auch auf die verlorenen Kinder zu, weil ich mochte deren Designs, ich mochte die Kinder, die sie dort besetzt haben. Ich fand, das hat alles sehr schön funktioniert. Und dann haben sie kaum eine Rolle. Sie haben eine Intro-Szene und dann stehen sie größtenteils irgendwie im Hintergrund rum und sind ab und zu Stichwortgeber und Geberinnen. Mhm. Und das fand ich so schade, wo ich mir halt dachte, wenn ihr euch da Mühe gebt, das irgendwie so ein bisschen besetzungstechnisch auszubauen, geil, das finde ich wunderbar. Aber da macht irgendwas draus, dann gibt denen mehr Raum, gibt denen mehr Charakter und dann tun sie das nicht und dann sind sie einfach nur irgendwie da und das fand ich so schade, weil ich hätte so gern noch ein bisschen mehr von denen gesehen, weil wie gesagt, ich mochte deren Designs, ich mochte deren Schauspieler und Schauspielerinnen, ich finde, die haben das richtig schön gemacht und dann sind sie einfach nur irgendwie im Hintergrund größtenteils und das ist so schade.
Na, da werden sich dann vielleicht sogar diejenigen eher drüber freuen, die sich ja fürchterlich aufgeregt haben, dass es jetzt auch dass es neulich verlorene Kinder und nicht mehr verlorene Jungs heißt.
Aber die sprechen das so schön an.
Ja.
Wo sie halt, we have a lost boys. Und dann fragt so Wendy, but you are girls. Und die so, yeah, so. Und sie so zu sich, I guess it doesn't really matter. Und ich
denke, ja, stimmt. Ja, das ist halt das, worüber sich Leute irgendwie mokieren. Und vor allem dann auch immer mit diesem Argument kommen, ja, in Nimmerland hätte es ja nie Kinder gegeben, weil ja Peter Pan irgendwie gesagt hätte, also verlorene Jungs sind ja die irgendwie aus dem Kinderwagen gefallen sind und wenn die dann nicht irgendwie nach 7 Tagen abgeholt werden, dann landen die da, mehr oder weniger. Und ja, da muss dann, also im Roman sagt er dann Peter Pan, ja, warum gibt's denn keine Mädchen im Nimmerland? Dann sagt er ja, warum? Weil ja Mädchen viel zu klug sind, um aus dem Kinderwagen zu fallen. Was eigentlich auch,
ja.
Also der Satz, der wird halt auch ständig angebracht und immer auch J.M. Barrie zugeschrieben. Dabei ist das eigentlich nur eine Einschleimerei gegenüber Wendy.
Höchstwahrscheinlich. Ich denke mal, so kann man das durchaus interpretieren. Ich denke mal, das ist vielleicht so ein Fall von Peter, hat sich vielleicht noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht.
Nee.
Und halt, so ist es halt. So ist halt irgendwie das Ding. Und außerdem, man muss ja auch bedenken, es kommt ja, das Buch ist ja aus einer gewissen Zeit,
ja,
wo ja Mädchen und Frauen ja quasi nichts tun sollten, sowieso. Also hat man sie eben auch ausgespart von dem ganzen Spaß, der so in Büchern und Geschichten los war.
Ja. Einen Punkt möchte ich noch anbringen. Der Kollege Christopher meinte ja, dass das schon in dem alten Disney-Film so war, beziehungsweise der Grund, warum Peter so fasziniert ist von Wendy, weil er halt vorher noch nie ein Mädchen gesehen hat. Das ist aber, also im alten Disney-Film ist es jedenfalls nicht so. Da ist er dann vor allem fasziniert, weil, ach ja, ich hab dir zugehört, weil du ja Geschichten über mich erzählt hast. Da denkt man sich auch wieder so, also es kitzelt auch wieder so das Ego bei dem in erster Linie, ne? Also ich muss auch sagen, sie haben sich tatsächlich getraut, Peter Pan fast schon, also ja gut, jetzt im Nachhinein dann auch bei dem alten Disney-Film, aber mir ist jetzt echt nochmal bewusst geworden, was das eigentlich für ein Unsympath ist.
Ja, und es ist
Bei Wendy ist es wirklich so ein Effekt wie, ja, ich schaffe es endlich, meinen Lieblingsautor oder was auch immer zu treffen und dann stelle ich fest, der ist eigentlich ein Arschloch, ne?
Ja, das hat so ein bisschen diesen Effekt durchaus. Und hier ist eben das Problem, halt, hier wirkt es so ein bisschen unentschlossener auch, weil ich mochte auch halt, ich mochte Alexander Moloneys Performance auch. Wie gesagt, ich fand ja keine Performance schlecht. Aber halt, dann kriegt er irgendwie zu wenig Raum und es wirkt so ein bisschen meandernd, wo man halt dann denkt, was genau ist er jetzt? Halt ab und zu ist er so ein bisschen so der tragische Held, dann ist er so der spaßige Angeber und der Actionheld und dann wiederum ist er so ein bisschen so das nachdenkliche verlorene Kind irgendwie, aber es ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ja, wie gesagt, unentschlossen, ist halt so schade. Und dann hat er auch zu wenig Screentime und das gilt für fast alle im Cast, um dann wirklich den super großen Eindruck zu machen, was wirklich schade ist, weil ich finde halt, beim Casting hat man hier eigentlich nirgendwo was falsch gemacht an sich.
Nö.
Aber dann wissen die das nicht zu nutzen.
Ja, unentschlossen hast du vielleicht insofern recht, dass es manchmal wirkt wie so gewisse, sage ich mal, Einflüsse von Disney auf jemanden wie David Lowry und man merkt sehr deutlich, für was sich David Lowry an der Geschichte interessiert.
Ja.
Und was eher nicht. Das merkt man auch daran, dass auch die Brüder von Wendy, also hier Michael und John,
ja,
die im Die in der deutschen Version tatsächlich, also Michael haben sie mit Michael, glaube ich, übernommen, aber Dings, John heißt Klaus in der.
In der Disney-Version, genau, ich halt, sie haben es ausgetauscht mit einem typischen halt, weil John ist ja so ein halt einer der gängigsten englischen Namen und ja, da haben sie halt ein deutsches Äquivalent. Also manchmal war das schwierig mit den Übersetzungen, ich habe da kein Problem mit.
Ja, ich fand's furchtbar.
Die Disney-Version war wirklich die allererste Version von der Geschichte, die ich überhaupt gesehen habe als Kind. Und entsprechend war ich dann halt überrascht, als ich dann so tiefer da reingestiegen bin. Ah, okay, die Namen sind ein bisschen anders und die Verhältnisse sind ein bisschen anders. Okay. Aber wie gesagt, als Intro für diese Geschichte für Kinder ist der Disney-Film absolut fein.
Ja, der ist auch, ja, man muss den halt ein bisschen mit einem kritischen Auge sehen aus heutiger Sicht, weil da halt wirklich Sachen drin sind, die insbesondere im Hinblick. Ja, was leider Rassismus angeht, muss man leider sagen, ist der echt nicht gut gealtert.
Ja, aber dafür gibt's ja den Disclaimer auf Disney Plus und dann ist alles fein.
Aber es, ja, obwohl auf der anderen Seite der Disclaimer sagt dann auch nur, ja, es sind halt veraltete Weltbilder, aber was denn jetzt genau? Das bleibt halt auch immer so vage, da stiehlt sich Disney dann irgendwie auch so leicht aus der Verantwortung.
Da fehlen dann halt die gezielten Hinweise, die man dann halt
genau,
bei sowas und, wie Trigger-Warnings bei IMDb finden könnte oder wie auch immer.
Genau. Und das findet sich auch in diesem Film insofern wieder, weil es fällt halt wirklich auf, all diese Aspekte sind entweder total stark runtergedampft oder aber kommen gar nicht vor.
Ja, ich meine halt, Tigerlily ist ein Charakter und sie ist halt auch ein Charakter, der ein bisschen mehr tut und sie fügen ihr da ein bisschen mehr hinzu, aber dann ist da auch wieder so irgendwie so wenig und nichts sagen dann doch.
Ja.
Und halt, ja, sie ist irgendwie hier und ihr Charakter, also es ist einfach ein bisschen größer und sie tut mehr.
Sie ist einfach da. Und sie hat ein bisschen mehr Identität, sie darf sogar in ihrer Muttersprache sprechen.
Oh ja, in ihrer Sprache reden, genau. Ja, und das ist halt alles fein, aber halt dann ist es halt so einfach nur da, um da zu sein, habe ich das Gefühl. Ohne dass dann halt groß was, halt, und man muss ja auch nicht mit allen jetzt irgendwie so revolutionär, oh, wie auch immer. Mhm. Aber halt, wie gesagt, wenn ihr das schon wirklich gute Darsteller und Darstellerinnen findet und dann halt irgendwie da so gewisse Ideen zu haben scheint, was da Designs angeht oder so gewisse Szenarien, dann macht mehr draus, halt wird durchaus Potenzial drin gewesen und dann ist einfach alles nur irgendwie da, ohne großen Eindruck zu hinterlassen, was wirklich schade ist, gerade halt was den Cast angeht.
Ja, der Film, der scheint auch so ein bisschen so ein kleines Corona-Opfer zu sein, weil der wurde ja schon relativ früh angekündigt, sollte wie gesagt auch ursprünglich wirklich schon für Disney Plus sein und ja, gut, wenn man sich die Trailer ansieht, vor allem dieser Sprung da mit dem, wobei ich das toll inszeniert fand mit diesem, mit Big Ben halt, das ist nicht wie im Trailer.
Ja, stimmt, da sind Shots, die nicht, ja, wo ich mir halt auch denke, was genau wurde hier eventuell noch verändert im Nachhinein oder oder sonst da wie, ja, es ist wie gesagt, mir kommt es halt vor, als wäre da. Als hätte Disney gesagt, okay, du kannst das machen, aber dafür wollen wir, dass das hier vorkommt und so. Mhm. Und dann dieses und jenes. Und dann halt, als es dann letztendlich an den Schnitt ging, dann hieß es, ja, okay, es ist jetzt diese Mischung, die irgendwie dann niemanden zufriedenstellt, so gesehen. Wo dann halt, also auf mich wirkt es nicht, als wäre das der Film, den Lowry machen wollte.
Ja, das ist so eine Frage, wobei jetzt gerade auch dann in der Szene, die ich gerade erwähnt hatte, die fand ich auch visuell ziemlich stark. Und da merkst du auch deutlich so Indie-Einflüsse von Lowry. Also das war ja das Schöne an Elliot der Drache. Wenn man den mal guckt, man reibt sich da echt die Augen, dass das ein Disney-Film sein soll, weil der fühlt sich überhaupt nicht so an. Und hier ist das ein Stück weit auch so, wirkt allerdings weniger rund und geschlossen.
Ja.
Also ich muss sagen, insgesamt mochte ich den Film. Ich fand ihn interessant. Er hätte sicherlich Man hätte sicherlich noch mehr rausholen können. Auf der anderen Seite muss ich sagen, fand ich die Laufzeit an sich sehr angenehm. Also der Film hat weniger Handlung als der alte Film, ist dafür allerdings in den Kernaspekten fokussierter und auch differenzierter erzählt. Also vor allem dieses Gut-Böse-Schema wird schön aufgebrochen, wie ich finde. Und zum anderen ist es einfach angenehm, auch mal einen Disney-Remake zu haben, was nicht 2 Stunden geht, ne?
Ja, das ist super doll, mega aufbläst. Mit dem ganzen Ding. Ja, ich meine, der Film ist definitiv. Ach Gott, wie kann ich das jetzt sagen? Also höchstwahrscheinlich. Er ist definitiv interessanter als das, was dann wahrscheinlich Little Mermaid sein wird. Aber das ist eben auch aus dem Grund, weil hier sitzt ein echter Regisseur am Ruder.
Nicht nur Regisseur, sondern vor allem auch Autorenfilmer. Er hat das Ding ja auch. Also er hat das Drehbuch auch mitgeschrieben.
Ja, genau. Aber halt.
Na?
Aber dann, es ist dieser Mischmasch aus halt, wie gesagt, dem, was Disney will, und dem was wahrscheinlich er wollte, und das gleicht sich nicht gut aus, und das ist halt so, wo ich halt davor saß und vor allem dachte, für wen ist das genau? Halt von wegen halt, es kann sein, dass es irgendwie gewissen Kindern gefällt, aber das Ding ist halt, er ist nicht actionreich genug, dass er Kinder auf diese Weise befriedigt. Er ist definitiv nicht lustig genug. Halt, er hat ein paar gute Figuren, die eventuell als so Identifikationsfiguren gelten können, aber denen wird dann zu wenig Zeit eingeräumt, wirklich. Und dann sind die Piraten nicht gruselig oder nicht lustig genug, um den Eindruck zu hinterlassen in irgendeiner Form, wo sich das halt gut ausgeglichen hat in anderen Filmen, weil Hook muss halt irgendwie so ein bisschen mehr Bedrohlichkeit sein, aber auch so ein bisschen Witz und Charme und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ist dieses Mischding. Ich fand den, ich war aktiv genervt von dem Score übrigens.
Mhm.
Welcher konstant die ganze Zeit halt irgendwie, oh, Kinderfilm magisch, bulli, bulli, bulli. Das hat mich sehr gestört, tatsächlich. Wo, das ist schon direkt in der ersten Szene, wo halt wirklich das schon anfängt damit. Und ich dachte, oh Gott. Weil normalerweise bin ich einer, der ist sehr begrüßt, wenn so irgendwie große Orchestrale und wie auch immer, aber hier ist konstant ohne Unterbrechung und Mickey Mousing und bla. Und das fand ich fürchterlich aufdringlich und eben auch so runtergedummt, wo ich dann halt dachte, ist das hier jetzt da für die Kiddies? Damit wir noch extra halt. Oder halt haben die das Gefühl, wir vertrauen ja nicht in unsere Bilder und Themen, wie auch immer. Und deshalb müssen wir ja alles halt. Ich meine, halt Leute haben mit John Williams, Harry Potter und Hook Scores auch dieses Problem gehabt. Aber guter Gott, das hier ist, ich meine, das war wenigstens gute Musik. Und das hier ist so irgendwie so simpel, mal nach Zahlen. Und ab und zu halt, mir ist aufgefallen in der Flugsequenz, da ist halt eine Referenz an einen der Songs aus dem Originalfilm. Und ich denke mir, ja gut, kann man machen, wie auch immer. Aber das war's dann auch. Ansonsten halt kann ich dann nichts groß Positives sagen über die Musik. Okay. Und mein Schlussfazit wäre zu dem Film, und das kann ich ganz kurz und knapp zusammenfassen, und zwar mit den wunderbaren Worten von Andy aus Little Britain. I didn't like it.
Mhm. Okay. Ja gut, also mit dem Score kann ich, vielleicht habe ich da auch nicht so bewusst drauf geachtet, der ist ja hier von Daniel Hart, der hat auch sehr ungewöhnliche Sachen veranstaltet bei der Musik zu The Green Knight, auch schon mit David Lowry.
Mhm.
Zusammenfassend kann ich sagen, also der Film ist jetzt nicht der große Wurf.
Mhm.
Und bei Disney findet er auch, glaube ich, irgendwie schwer seine Zielgruppe. Ich halte es sogar für möglich, dass David Lowry vielleicht insgesamt einen Peter Pan-Film machen wollte und dass aber irgendwie keiner den so wirklich angenommen hat, nachdem hier der große Flop von Pan, von hier Geoff Wright war, so 2015, 2016, wo David Lowry auch Elliot der Drache rausgebracht hat.
Ja. Oh, und dann meinst du, er hat das eventuell, dieses Skript war vielleicht nicht ursprünglich so ein Disney-Auftrag, sondern du meinst, er ist damit hausieren gegangen und dann ist letztendlich dann hier gelandet und dann musste er die Anpassung vornehmen?
Könnte schon sein, ja.
Ja, eventuell.
Das wird dann auch Sinn ergeben. Ich muss sagen, jetzt im Verlauf des Gesprächs habe ich schon besser verstanden, was deine Punkte sind. Auch wenn ich sie jetzt nicht alle gänzlich teile, aber wenn ich jetzt so weiter darüber nachdenke, was da vielleicht rausgecuttet wurde und angepasst wurde gegenüber dem ursprünglichen Skript oder dem Film, wie er eigentlich vielleicht hätte sein können, ja, dann formt sich da schon ein runderes Bild. Also abschließend kann man sagen, der Film wird auf Disney Plus wahrscheinlich so ein bisschen untergehen, wie damals Elliot der Drache auch in den Kinos, leider. Ich würde aber trotzdem jedem empfehlen, der ein bisschen Interesse daran hat und sich vielleicht auch darauf einlässt, dem neuen Film eine Chance zu geben. Es ist auf jeden Fall kein, und das kann man dem Film schon halt anrechnen, es ist kein schnödes 1:1 Remake.
Mhm.
No.
Aber das, was eben auch garantiert viele der Idioten anpissen wird, die halt genau dasselbe wollen, nur irgendwie in anderer Grafik, so wie bei König der Löwen.
Richtig, oder wie bei Beauty and the Beast oder Aladdin oder
ja.
Sonst was.
Oh ja, genau. Das ist halt nicht das. Und das Erfrischende ist hier auch, dass hier sehr viele praktische Sets sind. Und es ist selten vorkommen, dass sie irgendwie da vor Greenscreen rumhampeln und so. Also der Look ist halt wirklich sehr hübsch.
Gut, dann würde ich sagen, Gott, wir haben jetzt echt eine Dreiviertelstunde über den gesprochen.
Sure.
Ist ja durchaus, was so die verschiedenen Elemente angeht, kein uninteressanter Film. Wie gesagt, macht euch selber ein Bild. Seit heute, dann kann man ja schon sagen, dem 28. April auf Disney Plus exklusiv. Also ich würde so oder so empfehlen, macht euch ein eigenes Bild und meckert dann und arbeitet euch nicht an irgendwelchen Trailern ab. Damit checken wir aus. Lasse, du fällst jetzt einfach tot um und ich fange dann nicht an zu klatschen, oder?
Tingeling.
Ich glaube nicht an Feen. Ganz fest, ganz fest. So. Macht es gut.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.